Guten Morgen auch meinerseits und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam diesen Gottesdienst feiern, dass wir auch in die Bibel reinschauen dürfen und einfach, so wie es auch heute in der Einleitung auch schon war in der Textlesung, es soll um Gebet gehen. Und vielleicht fragt ihr ja, wie kommt Eugen eigentlich drauf, über das Gebet zu sprechen und warum ist es dem wichtig? Und was hat ihn dazu bewegt? Bewegt hat mich dazu, ich habe mich jetzt schon eine längere Zeit oder einige Zeit auch damit beschäftigt. Das hat mich am Anfang des Jahres auch bewegt, wo ich auch sagte, ich würde gerne einen Hauskreis haben, wo wir viel übers Gebet lernen. Und so stand ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern noch könnt, am Anfang des Jahres hier vorne und habe vorgeschlagen, ich würde gerne einen Männerhauskreis starten, ich würde gerne mit den Männern das machen, Männern aus den Gemeinden, und habe Männer eingeladen, mit bei diesem Hauskreis dabei zu sein. Und wir saßen ersten Tag oder das erste Mal saßen wir, glaube ich, zu zweit mit dem Jonathan, und danach nächsten Tag oder beim nächsten Hauskreis kam noch einer dazu, der Stefan. Und ich weiß, am Ende irgendwie im Sommer waren wir saßen bei mir auf der Terrasse und ich habe nachgezählt, wir waren 9 Männer aus der Gemeinde. Und so habe ich das auch festgestellt, das Thema interessiert nicht nur mich. Das Thema bewegt nicht nur mich, sondern es sind Männer auch da. Ich hoffe auch Frauen, wo das Thema einen interessiert und wo es einen bewegt. Gestern Abend, als ich nochmal die Predigt durchgegangen bin und saß man mit Gertrud noch auf der Couch und Gertrud sagte zu mir oder hat vorgelesen aus einem Buch von Benedikt Peters, glaube ich, war das, und dann liest die, wer das nicht lebt, er ist nicht würdig, das auch zu predigen. Und wisst ihr, wenn man da so noch so den Abend vor der Predigt das vorgelesen bekommt von der Frau, dann denkt man, vielleicht soll man sich doch die Nacht nutzen und eine andere Predigt zu schreiben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder nicht, aber es gibt so einen Mann, der hat gesagt, willst du deinen Pastor demütigen, dann frag nach seinem Gebetsleben. Und das ist tatsächlich, wenn man fragt, ja, wie viel betest du, wie viel Zeit verbringst du im Gebet, so wird man auch ganz schnell sagen, hoffentlich in demütiger Haltung, viel zu wenig. Wir haben Vorbilder in der Bibel, sei es Jakobus, Jesus, Paulus, Petrus selbst. Ja, also von Jakobus lesen wir, er hat so viel gebetet, dass er Wunden oder Blasen an den Knien hatte. So viel hat er auf den Knien gebetet. Von Jesus lesen wir, er nutzte die Nacht zum Gebet, um mit dem Vater in Kontakt zu sein oder vor dem Vater zu treten. Die Nächte dafür genutzt, ja. Paulus schreibt in seinen Briefen zu jeder Gemeinde, so stehe ich und flehe ich unter den Tränen für euch. Ja, also man merkt auf einmal diese Männer Gottes, also, oder die Männer, die in der Bibel uns vorgestellt werden, die haben ein Gebetsleben. Und ich denke mal, wenn man uns heute fragt, wenn man mich fragt, so muss ich sagen und muss gestehen, tatsächlich viel zu wenig. Viel zu wenig. Aber das heißt trotzdem nicht, dass wir es nicht predigen sollen. Und ich denke, und das war mir auch wichtig ja auch geworden, das, was man selber gelernt hat, das, was man selber mitgenommen hat, würde ich das auch gerne weiter. Nicht, dass ich als Vorbild hier stehe. Nicht, dass ich super Beter hier in der Gemeinde bin. Ja, ich bete. Ich bete für die Gemeinde, für unsere Mitmenschen in unserer Stadt. Aber ich musste mir oft die Frage stellen oder ich habe mir die Fragen gestellt und die würde ich auch gerne euch stellen. Füllt das oder nimmt das nicht zu persönlich. Ich will mit niemandem auf den Finger zeigen. Nur diese Fragen, die haben mich selbst persönlich beschäftigt. Diese Fragen haben mich zum Nachdenken gebracht, was eigentlich Gebetsleben ist. Erste Frage, betest du? Mal ganz kurz, ein paar Sekunden Zeit, Antwort, ja. Betest du wirklich? Ich meine nicht dieses Tischgebet. Ich meine, betest du wirklich? Wie oft? Wie oft betest du? Werden deine Gebete auch erhört? Fragst du dich manchmal, ob dein Gebetsleben so ist, wie es sein sollte? Nein, wir haben Mustergebete in der Bibel, die werde ich auch später ausblenden. Und fragst du dich manchmal, bist du überhaupt sicher, dass Gott auch heute noch Gebete erhört?
Oder beunruhigt es dich, dass du nicht wirklich verstehst, wie du beten sollst? Wisst ihr, diese Fragen, die sind nicht von ungefähr. Immer wieder, wenn man Gespräche führt mit den Leuten, wenn Leute nach dem Gottesdienst zu dir kommen oder zu uns Pastoren kommen, und das könnt ihr Pastoren fragen, die werden euch dasselbe wahrscheinlich antworten. Und wenn man dann sagt, komm, wir gehen ins Gebet und wir wollen dafür beten, und dann wird gesagt, ich weiß aber nicht, wie ich beten soll. Ich kann gar nicht beten. Was ist das Gebet? Wisst ihr, diese Fragen, ich denke mal, die treffen uns alle. Das sind nicht nur Fragen, die wahrscheinlich nur mich getroffen haben. Und ich hoffe, dass diese Fragen auch dich getroffen haben. Oder dass diese Fragen auch dich in deinem Leben beschäftigt haben. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass sie dich heute beschäftigen werden. Dann hoffe ich, dass du das mitnimmst und dass du darüber nachdenkst. Was ist das Gebet? Warum müssen wir beten? Und ich denke mal, ein wichtiger Punkt ist der Zusammenhang des Gebets. Unser Gebet in Gehorsam zu dem Gott. Erste Frage oder erste Sache, die wir uns beantworten müssen oder die uns klar sein muss, in welchem Gehorsam lebe ich zu dem Gott? Wir haben heute ein Anbetungslied gesungen und das finden wir in Jesaja tatsächlich. Und da wird geschrieben und ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich diese Verse auch, heilig, heilig, heilig. Ich weiß nicht, ist es uns bewusst, wenn wir ins Gebet gehen, mit wem wir überhaupt reden? Wir reden nicht mit irgendeiner Person, wir reden nicht mit irgendeinem Wunschautomat da, sondern wir treten in die Gegenwart des heiligen Gottes. In die Heiligtum treten wir ein. Ich erinnere mich auch, wo es mir sehr schwer fiel, wo es am Anfang, jetzt sage ich mal, meine Karriere oder wie man das auch nennen soll, wo es am Anfang war, und da kamen Leute zu mir, die sind heute, muss ich sagen, bin ich Gott sehr dankbar, dass die heute in der Gemeinde sind und dass die damals nicht abgeschreckt hat. Und die kamen zu mir und sagten, wir haben einen Wunsch, bitte bete dafür oder kannst du dafür beten? Und ich muss sagen, nee, ich kann dafür nicht beten. Und das hat, also mich hätte das wahrscheinlich persönlich sehr erschrocken. Und dann sagte ich denen den Grund, warum ich dafür auch nicht beten kann. Aber ich habe ihnen gesagt, ich habe zuerst ein Gebetsanliegen, dass ihr Kinder Gottes werdet. Und dann werde ich für das zweite Gebetsanliegen beten. Und wisst ihr, ich bin so heute so dankbar und so froh, dass es A, meine Freunde sind hier in der Gemeinde und B, dass sie hier in der Gemeinde sich einbringen und dass sie hier in der Gemeinde leben. Und wir können gemeinsam dienen. Ein Mann, der für sein dynamisches Gebetsleben bekannt war, schreibt einmal, Gebet besteht darin, dass der Beter seinen Willen mit dem Willen Gottes in Einklang bringt, so dass Gott das tun kann, was er ohnehin immer schon tun wollte. Mein Gebetsanliegen muss vielleicht geprüft auch werden mit der Bibel, dass Gott das tun kann, dass mein Willen das ist, was Gott sowieso schon tun will in meinem Leben. Und wisst ihr, was der Willen Gottes ist? Gott möchte, dass Menschen gerettet werden. Das soll unsere Priorität Gebetsleben sein. Gott möchte, dass Menschen gerettet werden. Wahrscheinlich, wenn wir durch die Straßen gehen, wahrscheinlich, wenn wir heute die Menschen, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn fragen würden, wenn du das vielleicht nicht gemacht hast, eine Ermutigung vielleicht für die nächste Woche, frag mal deine Mitmenschen, was bedeutet Gebet? Und Gebet wird, wahrscheinlich werden in unserem christlichen Land heute, werden viele sagen, Gebet ist mit Gott reden. Das ist so die Antwort, ja, Gebet ist mit Gott reden. Doch wie sieht es konkret aus? Wie sieht es konkret aus? Welchen Sinn hat Gebet überhaupt? Interessiert sich überhaupt der allmächtige Gott überhaupt für unsere Anliegen? Also wisst ihr, das ist so interessant. Wir saßen am Freitag noch auf auf der Arbeit und da kam ein älterer Mann und dann saßen wir, Daniel, euer Sohn, wir saßen da, wir hatten Pause und dann sagt dieser ältere Mann, nee, komm, das mit dem Gott, lass das mal sein. Also damit habe ich abgeschlossen. Der Gott, den es angeblich gibt, der interessiert sich doch gar nicht mehr für uns. Und du sitzt da als Christ, als Gläubiger, der das Gebetsleben, und jetzt musst du diesem Mann auch erzählen, doch. Die Sache ist, der Mensch interessiert sich nicht für Gott. Gott interessiert sich heute noch für dich. Du bist wichtig, Gott. Du bist ein Schöpfung Gottes und darum interessiert er sich für dich. Du bist ihm sehr wichtig. Dann, wenn das so ist, worum bitten wir? Was sollen wir beten? Und das habe ich auch schon gesagt, warum wir auch beten sollen. Ich habe gesagt, mit einigen Brüdern habe ich das vorgenommen und wir haben das auch durchgezogen. Und für uns war das eine sehr gute und eine segensreiche Zeit. Und wo wir heute wahrscheinlich davon profitieren, als Brüder. Wenn wir uns gemeinsam treffen, wir tauschen unsere Anliegen, wir beten füreinander. Uns ist das nicht das Gebet, dass wir sagen heute, ach, das ist egal. Aber wir haben daraus gelernt, wir haben was mitgenommen, füreinander zu beten, füreinander da zu sein. Wir durften diese Woche Zeit uns nehmen, für Anliegen, für unsere Anliegen auch nicht nur ins Gebet, sondern einen Tag im Gebet zu verbringen, wo es den Menschen war, wichtig, wo Menschen von Krankheit getroffen sind, wo Menschen mit ihren persönlichen Kämpfen zu tun haben, wo unsere Nächsten oder unsere Familienmitglieder leiden, wo die einen Fall erlebt haben, wo die geistlich am Boden sind. Und dann sagen wir, nee, wir wollen nicht nur beten. Wir wollen das vor Gott bringen im Fasten und Gebet. Lass uns dafür fasten. Also ich habe das gemerkt oder das, was ich sehe, wir haben als Brüder, als Männer gelernt, das Beten. Und das macht mir so viel Mut und das macht mir so viel Freude. Warum ist das wichtig? Ich hatte einen Freund in meiner Jugendzeit. Wir sind heute zwar noch Freunde, aber es ist nicht mehr so, dass wir einen engen Kontakt haben, wie wir früher miteinander. Also wir waren sehr, sehr viel miteinander unterwegs und der mit seiner Frau und ich mit Gertrud, wir waren unterwegs und ich glaube, am Ende haben wir so unseren Frauen das Gefühl gegeben, wir sind einander irgendwie so enger vielleicht als den Frauen. Wir sind in den Urlaub geflogen und wir haben von hier schon, haben wir gesagt, okay, 14 Tage Urlaub, also machen wir 7 Tage No Limit Tauchen und 7 Tage verbringen wir mit Frau am Strand. Also haben wir so geteilt, ja, wo es am Ende dann wahrscheinlich sagen würde, okay, wer ist der Wichtige? Also das war ein Freund, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, mit dem ich sehr viel gebetet habe, auch für unsere Zukunft. Und er sagte mir einmal, wir waren mit ihm unterwegs und er sagte, weißt du, Eugen, weißt du, was mein Gebet zurzeit ist? Herr, lehre mich beten. Ich weiß nicht, wann hast du das Gebet? Hast du überhaupt so ein Gebet gesprochen? Herr, lehre mich beten. Und ich schaute den an und ich denke, hä, was ist das für Gebet? Herr, lehre mich beten. Und dann schaute ich in die Bibel rein, oder ich kannte das schon in der Bibel, aber ich musste das nochmal durchlesen und dann fallen mir diese Jünger auf. Die Jünger, die mit Jesus ganz nahen Kontakt, einen persönlichen Kontakt, die ihn persönlich kannten, die mit ihm Tag und Nacht verbracht haben, die gesehen haben, der nachts rausgeht, um zu beten, und die kommen zu Jesus, zu seinem Meister und sagen, Herr, lehre uns beten. Und wisst ihr, wenn diese Jünger, die 3 Jahre in der Schule des Meisters waren, und es war ihnen wichtig, Herr, lehre uns beten, wie wichtig muss das uns heute sein? Wie wichtig ist das dir? Wie wichtig ist das mir? Herr, lehre mich beten. Wie oft frage ich den Herrn danach? Lehre mich richtig, das Gebet auszudrücken. Warum ist das wichtig? Ich habe eine Bibelstelle. Und das wird auch meine Überschrift sein für heutige Predigt. Wisst ihr, in Lukas 3, 21, da ist eine Bibelstelle vielleicht, da geht's um Jesus Taufe, oder? Da geht's um Johannes, der im Jordan ist, im Wasser, und tauft Leute. Und dort steht es in Lukas 3, 21. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft. Also Jesus kommt selber vor seinem Meisterwerk, vor dem, was er getan hat, kommt er zum Johannes, zu einem Mensch und lässt sich taufen. Und die kennen wir, die Geschichte kennen wir wahrscheinlich alle. Jesus kommt zum Johannes und will sich taufen. Und dann steht, guck mal, was da weiter steht. Taufen ließ, also, und Jesus begab, und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war, und dann, und betete, da tat sich der Himmel auf. Gebet öffnet uns den Himmel. Ist dir das bewusst? Als er betete, als er sich taufen ließ und betete, da tat sich der Himmel auf. Gebet öffnet uns den Himmel. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht, ich habe schon so oft gebetet, aber sowas habe ich noch nie erlebt, dass der Himmel sich aufgetan hat. Dann darf ich dir eins sagen, jedes Gebet von uns wird vom Vater im Himmel gehört und auch bewahrt. Jedes Gebet, das du durchdringt den Himmel und steigt zum Vater hinauf. Jedes Gebet nimmt er an. Wenn er dir nicht direkt antwortet oder wenn du nicht direkt die Antwort bekommst auf dein Gebet, heißt es nicht, dass Gott es nicht gehört hat. Gott hat dein Gebet gehört. Gott hat dein Gebet auch wahrgenommen. Der Himmel öffnet sich, sodass die Gebete hochgehen können. Gebet, dein Gebet, mein Gebet öffnet den Himmel. Und wisst ihr, es gibt Situationen in deinem und in meinem Leben. Ich will dir mal so eine Situation vielleicht schildern. Es sind Probleme. Jeder kennt von uns Probleme. Hat jemand noch nie Probleme gehabt? Gibt es hier solche Leute? Dann würde ich euch erklären, was Probleme sind. Aber ich denke mal, ich muss das nicht. Es gibt Probleme in unserem Leben. Es betrifft mich, es belastet mich irgendwas. Vielleicht sagt man oder man hört auch heute, es ist mir über den Kopf gestiegen. Die Probleme sind nicht nur irgendwo in den Knien, sondern die Probleme sind mir über den Kopf gestiegen. Wie gehen wir am meisten damit um? Am meisten ist das so, ich schmeiße es in irgendeine Ecke, drehe mich weg, laufe davon weg, will von den Problemen, ich will damit nichts zu tun haben, ich will davon nichts wissen. Ich lasse es da liegen und ich beschäftige mich jetzt einen Monat mal einfach nicht damit. Ist das so eine typische Situation? Ich denke mal, jeder kennt von uns so eine Situation. Da, wo man gesagt hat, die Probleme, die sind mir so über den Kopf gestiegen, ich will nichts damit zu tun haben. Mal einfach Auszeit davon nehmen. Mal einfach mal mit anderen Dingen mich beschäftigen. Wir schmeißen die hin. Vielleicht gehen die verloren, vielleicht vergisst man die Probleme, aber wir wollen uns nicht damit beschäftigen. Und wisst ihr, ich habe einen Mann, wir sind beim Bibeltraining, nächste Woche Samstag werden wir die Bücher durchnehmen, und ich habe im Bibellesen einen Mann entdeckt, der genau diese Probleme auch hatte. Im 1. Samuel-Buch. Da gab es einen Mann, der hatte Probleme. Er hatte Probleme, genau dieselben Probleme, die du vielleicht heute hast. Vielleicht nicht so extrem, aber auch die heute in unserer Welt, in unserer Umgebung auch sind. Und manch einer wird sich wahrscheinlich auch heute, wenn er die Predigt hört, sagen, genau in derselbe Situation bin ich. Und wisst ihr, wer dieser Mann war? Vielleicht denkt ihr euch das gar nicht. Aber dieser Mann war David. In 1. Samuel 27. Und vielleicht sagst du heute, hä, David? David, Eugen, dein Thema ist heute Gebetsleben? Ein Gebet? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes? David, ein König? David, ein Gesalbter? David, der so viele Psalmen geschrieben hat? David, der Psalme geschrieben hat, die uns heute zum Trost, zur Erbauung, zum Segen dienen. David, der so eine enge Beziehung zu seinem Gott hatte, und du willst uns heute erzählen, David hatte Probleme in seinem Gebetsleben? Ja, genau diese Probleme hatte er. Und im ersten Buch Samuel, im Kapitel 27, ganz kurz, der David befindet sich auf der Flucht. Der David ist am Fliehen vor dem König Saul. Saul war der König und er flieht. Ab dem 18. Kapitel ungefähr, oder nicht ungefähr, sondern ab dem 18. Kapitel finden wir, wo der David sich auf der Flucht vom Saul befindet. Und er muss fliehen, er muss sich verstecken, er muss viel Leid erleben. Und jetzt kommen wir zu diesem 27. Kapitel und man muss sich vorstellen, es sind nicht nur Tage vergangen. Von 18 bis 27. Kapitel, wahrscheinlich sind Jahre vergangen. Und wisst ihr, ich muss euch sagen, also so, wenn ich das lese, es muss dem David schon ziemlich über den Kopf gestiegen sein. Diese ganzen Probleme, er ist müde geworden, er konnte damit gar nicht mehr umgehen, er konnte damit gar nicht mehr leben. Die Probleme sind über den Kopf gestiegen und jetzt im 27. Kapitel, ab Vers 1 lesen wir. Wer seine Bibel dabei hat, darf das gerne mit aufschlagen. 1. Samuel 27, ab Vers 1. Und guck mal, was da für eine Geschichte. Vielleicht hast du das immer überlesen. Vielleicht hast du da nicht so einen Wert drauf gelegt. Aber guck mal. David aber dachte in seinem Herzen. David dachte in seinem Herzen. Ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden oder andere Übersetzung umgebracht werden. Der Saul wird mich irgendwo mal kriegen und wird mich umbringen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe. Dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Und so werde ich seiner Hand entkommen. So machte sich David auf mit den 600 Mann, die bei ihm waren, und ging hinüber zu Achis, dem Sohn Maochs, den König von Gad. Und David ließ sich mit seinen Männern bei ihnen nieder. Heißt es. Und David ließ sich nieder. David machte sich bequem. Und wisst ihr, vielleicht denkst du, naja gut, er musste ja fliehen. Guckt euch mal Vers 7 an. Die Zeit aber, die David im Land der Philister wohnte, betrug 1 Jahr und 4 Monate. 16 Monate ist der David. Wo ist der David? Bei den Feinden Israels, der schon gesalbt war. Ein Gesalbter Israels, der König werden soll, der eine Zusage von Gott schon bekommen hat. Du wirst König, du wirst der Herrscher sein. Du wirst mein Volk leiten. Du hast die Macht. Aber David hatte Probleme gehabt. Und David dachte mit seinem fleischlichen Herz, mit seinem Menschenherz. David sagte in seinem Herzen, er sagt mit seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Sauls Hand fallen. Eine ganz ehrliche Frage, David. Die Zusage vorher, du wirst König, du bist gesalbt. Was kümmert dich der Saul? Wenn wir auf David schauen, kennen wir diese Situation in unserem Leben? Kennen wir diese Probleme in unserem Leben? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird dir zufallen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ein Bibelvers. Ich könnte euch mehrere Bibelverse vorlesen. Ein Bibelvers. Wie oft fallen wir in Gottes Hand? David denkt mit seinem fleischenden Herz und sagt, die Situation sieht ganz gefährlich aus. Die Situation passt mir gar nicht. Israel und Philister, Zwei Völker, die Feinde sind. Zwei Völker, die nicht miteinander umgehen können. Und David sagt, ich hau lieber zu den Feinden ab, als in meinem Land, wo Gott mich gebrauchen möchte, wo Gott mit mir einen großen Plan vorhat, als hier zu bleiben, als hier die Stelle. Und was war Davids Problem? Wisst ihr, was Davids Problem war? Davids Problem war, dass er horizontal dachte. David schaut horizontal. David schaut die Probleme, die um mich sind. Der Saul, der hat einen Kriegsheer, die größer sind als 600 Mann, als die ich habe. Saul, der hat Macht. Vom Saul habe ich Angst. Saul wird noch als König gesehen. Saul verfolgt mich. Und in dem Moment steigen in David die Probleme. Ich meine, vom 18. Kapitel bis zum 27. Kapitel wirst du gejagt. Jahre vergehen, wo du gejagt wirst, wie ein Hund wahrscheinlich. Du wirst gejagt, gejagt, gejagt. Du versteckst dich, du suchst wieder ein Versteck. Dann wird dieser versteckt entdeckt. Der Saul kommt dir auf die Ferse und er weiß, wo du bist. Auf einmal musst du wieder fliehen. Und David hatte diese Probleme und er sagte so, jetzt habe ich in meinem Herzen einen Plan gemacht. Ich werde in das Land der Philister fliehen. Dort wird Saul nicht dahin gehen, um mich zu suchen. Und ich lasse mich da nieder. Ich werde dort sesshaft und ich bleibe dort leben. Mir ist egal, was da für Probleme sind. Mir ist egal, was Gott über dieses Volk denkt. Mir ist egal, was die mit meinem Volk tun, über den ich König bin. David denkt horizontal und aus seinem fleischenden Begierden. Ist das nicht oft so in unserem Leben? Ist das nicht oft in meinem Leben genau so? Wenn ich Probleme habe, dass ich nur dieses horizontale Denken habe. Dass ich nur dieses nach vorne schauen. Wisst ihr, was das Problem ist? Dieses vertikal zu denken. Was ist damit mit diesem vertikalen Gebet? Was ist damit mit dem Gebet zum Gott? Ein Mann Gottes, den ich erwähnt habe, der die Psalme geschrieben hat, der eine enge Beziehung zum Gott hatte, der ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird, der Psalme geschrieben hat, die für Volk Israel gedient haben. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? In diese ganze Geschichte, in den 27. Kapitel, lesen wir keinmal lesen wir, dass er zu seinem Gott eine Beziehung hat. In diesem 27. Kapitel wissen wir, dass in dieser Zeit, in einem Jahr und 4 Monate, hat David keinen einzigen Psalm geschrieben. Ist das uns bewusst, welche Beziehung David führte zu seinem Gott, der ihn berufen hat, zu seinem Gott, der ihn erwählt hat, zu seinem Gott, den viel versprochen hat? David vergisst dieses vertikale Denken. In einem Jahr und 4 Monaten hat er keine Beziehung zu dem heiligen Gott. Lass uns mal das auf unser Leben anwenden. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es in meinem Leben aus? Ich saß diese Woche, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, ob du das weißt, was letzte Woche war. 16. November? Habe ich irgendwo was gehört? Buß und Betag. Buß und Betag war letzte Woche. Wie haben wir als Gemeinde, und ich sage wir als Gemeinde, wie haben wir den Tag verbracht? Ich war froh zu hören, dass hier und da sich Frauen getroffen haben zum Gebet. Aber wie haben wir das als Gemeinde gelebt? Wie wichtig ist uns als Gemeinde dieser Buß- und Bettag? Oder denken wir, weil 1995 uns der Feiertag genommen wurde, weil es nicht mehr frei ist, es ist kein gesetzlicher Feiertag, brauchen wir als Gemeinde nicht mehr diesen Buß- und Bettag? Wisst ihr, im Kalender steht ja immer noch Buß- und Bettag. Und dieser Buß- und Bettag fordert uns auf, zum was? Buße zu tun und im Gebet zu sein. Ich weiß das bei BSB, Jonathan hat mir das erzählt, als dritte Klasse mussten die diesen Buß- und Bettag gestalten. Also wir sehen eigentlich, Buß- und Bettag ist ja schon ein Tag, der uns beschäftigen sollte. Und ich war tatsächlich, also mich persönlich hat das getroffen, ich war tatsächlich abends in einer Gemeinde auf Bruserberg und die hatten diesen Buß- und Bettag auch abends, wo die sich als Gemeinde getroffen hat. Und ich saß da so. Und ich saß und habe mir das tatsächlich überlegt. Also schön, Eugen, du kommst hier hin zum Bruserberg, du bist Pastor in einer Gemeinde. Was hat dich dazu heute gehindert, die Gemeinde vor Ort in Bonn-Boll zu versammeln, um Buße zu tun und zu dem Herrn zu flehen? Ich saß beschämend da. Und auch vor allem, als die Bibeltexte vorgelesen wurden. Und da dachte ich, Mensch, in der Bibel wird so viel von diesem Buß- und Bettag. Also nicht vielleicht den Tag, den wir kennen. Aber es werden Texte vorgelesen. Und ich saß und ich dachte mir, was machen wir als Gemeinde? Wir wollen den Herrn erleben. Wir wollen sein Wunder erleben. Wir wollen seine Heiligkeit sehen. Wir wollen sehen, wie groß er ist. Wir wollen sehen oder wir wollen, dass er Wunder in unseren Gemeinden tut. Aber wie gehen wir mit dem Buß- und Bettag um? Und wisst ihr, was mir neu geworden ist? Es war eine Zeit lang, also das ist mir am Mittwoch neu geworden oder neu bewusst geworden, habe ich das erste Mal auch gehört, 1995. Vielleicht sagst du, vielleicht ist das dieselbe Ausrede, die ich auch hatte. 1995, als dieser Buß- und Bettag gestrichen wurde als Feiertag. Dort wurde eine Klausel mit reingeschrieben. Aber jeder Christ, der diesen Tag als Buß- und Bettag feiern möchte, darf der Arbeitgeber den nicht daran verhindern. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dir an diesem Tag freizugeben. Sonderurlaub. Frage ist, wo fragen wir danach? Wir reden, es koste, was es wolle, aber wir sind uns zu fein, diesen Tag als nicht bezahlten Tag zu nehmen, um in der Gemeinde uns zu treffen, um zu beten. Ich habe in die Offenbarung reingeschaut. Und dort werden uns 7 Gemeinden vorgestellt. Und wisst ihr, was ich Erschreckendes fand? Zu jeder der Gemeinde wird gesagt, Gemeinde in Ephesus, tue Buße. In Smyrna, tue Buße. In Pergamon, tue Buße. In Thyatrien, tue Buße. In Sardes, tue Buße. Jede Gemeinde wird angesprochen, Laodicea, tue Buße. Eine andere Gemeinde, ich habe ihr Zeit gegeben, um Buße zu tun, aber sie tat es nicht. Und dort, wo steht, ich habe ihr Zeit gegeben, um Buße zu tun, aber sie tat es nicht. Ich fühlte mich wie diese Gemeinde. Gott gibt dir oder uns heute als Gemeinde Buße zu tun, im Gebet zu leben, aber wir taten es nicht. Eine weitere Gemeinde, die geschrieben wird, Laodicea wird geschrieben, tue Buße, sagt der Herr. Welche ich lieb habe, im Vers 19, Offenbarung 3 ab 19, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Und dann steht es weiter, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe, als ich das gelesen habe? Er steht vor der Tür und klopft an, aber niemand ist hier. So fühlte ich mich. Er steht vor der Gemeindetür und klopft an, damit wir, wenn wir Buße tun, er möchte zu uns reingehen. Aber der Schritt war, niemand war da. Niemand in dieser Gemeinde war hier. Es ist mir persönlich wichtig geworden, diese Woche. Es hat mich persönlich gekratzt, diese Woche. Es hat mich mitgenommen. Was schaue ich auf David, der horizontal gedacht hat? Genauso haben wir als Gemeinde horizontal gedacht. Genauso habe ich horizontal gedacht. Oder sagen wir haben keine Probleme. Oder sagen wir, uns geht es so blendend, uns geht es so gut, dass wir gar nicht mehr vertikal denken müssen. Wir haben auch Sorgen. Wir hatten Klausurtagen vor einer Woche. Und da haben wir auch drüber überlegt. Und da war auch das vorgeschlagene Thema, wir sollen über das Gebet predigen. Also ich sehe, es ist wichtig, dass wir über das Gebet predigen, das Gebet lernen, aber dass wir es nicht nur vom Kopf haben. So wie Jakobus, der Jakobus wurde uns heute schon zitiert, so wie Jakobus auch schreibt und diesen Mann uns beschreibt, der gelesen hat und weggeht und vergisst, der gleicht einem Mann, der in den Spiegel geschaut hat, dreht sich um und geht weg und vergisst, was er dort gesehen hat. Lass uns nicht diesem Mann auch ähneln. Aus Jakobus. Wir dürfen vertikal denken. Wir leben in Zeit der Gnade heute. Wir leben, wo Christus vor der Tür noch steht und klopft. Und jeder, der Buße tut, jeder, der im Gebet ist, möchte er hineingehen und dort möchte er herrschen. David verbrachte ein Jahr und 4 Monate in Philisterland. David wurde es zu Verhängnis, als Gott zu ihm sprach, als er sagte, ich möchte dir einen Tempel bauen. Und Gott sagt, nein, David. An deinen Händen ist viel Blut. Genau in diesem 27. Kapitel. Guck mal, was der David da alles gemacht hat. Er ging hin und überfiel Völker, mordete und tötete, was nicht von Gott aufgegeben war, aber damit er gut ankam bei den Philistern. Damit er Vertrauen gewinnt. Wir lesen im 27. Kapitel, auch im 28., 29. Kapitel, lesen wir, als Philister auszogen gegen Israel zu kämpfen, so hatte der König Vertrauen zu David. Das Volk noch nicht, aber der König wollte den mitnehmen, damit er gegen Israel kämpft. Und Gott wirkte da so, dass er nicht gegen Israel, der David konnte nicht gegen Israel. Gott hat gewirkt, dass er nicht gegen Israel kämpfen musste. Der David war in eine Falle geraten, wo er nicht mehr rein und nicht mehr rauskommt. Also dem wurde Schachmatt gesetzt. Er musste gegen sein Volk kämpfen, wo er ausgewählt wurde, dort ein König zu sein und dem Volk zu dienen. Wo er Psalme geschrieben für das Volk. Eine Frage an uns heute. Beten wir. Wie wichtig ist uns das Gebet? Vielleicht sagst du tatsächlich, ich bin derjenige, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Ich habe Probleme. Ich kenne das Gebet nicht. Darf ich dir einen Abschnitt aus der Bibel, aus dem Hebräerbrief lesen? Oder uns allen. Ein Hebräerbrief, der Hebräerbriefschreiber schreibt folgendes, Hebräer 4, 14 und 16, was eigentlich das Gebet ist. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, Jesus Christus, der hohe Priester, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, der Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünden blieb. Wir wollen also voller Zuversicht vor dem Thron unseren gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenken und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ganz kurz. Herr Jesus Christus gibt uns den Zugang zum Himmel. Wir dürfen durch Jesus Christus, können wir den himmlischen Thron betreten und uns in voller Zuversicht an Gott wenden. Durch Jesus Christus. Ohne Christus kannst du das nicht. Aber durch Jesus Christus hast du den Zugang zu dem Thron des Herrn, der dein Gebet annimmt, der den Himmel öffnet. Frage ist, was ist das Gebet für dich? Und ich möchte dir einige Sätze aus der Bibel auch, was das Gebet in der Bibel, wie es uns beschrieben wird. Gebet ist, durch Gebet sind Kranke geheilt worden. Du darfst sicher sein, wenn du Krankheiten hast, du darfst zu ihm kommen. Durchs Gebet wurden die geheilt. Durch Gebet sind Sünder verwandelt worden. Einer, der in Sünden gelebt hat, weil Menschen für ihn gebetet haben, wurde er verwandelt. Durch Gebet wurden Verletzte getröstet. Durch Gebet wurden Niedergeschlagenen aufgerichtet wieder. Durch Gebet könnten Verwirrte wieder klar sehen. Durch Gebet, wenn es dir alles über den Kopf steigt, so denk doch vertikal. Geh ins Gebet und so darfst du wieder klar sehen. Gebet verändert dich. Gebet gehört zu einer Tätigkeit eines Kindes Gottes. Ein Kind Gottes betet. Und wisst ihr, was das Interessante ist? In diesem Punkt sind alle christlichen Konfessionen einig. Egal, welche Konfession du angehörst. Gebet gehört zu einem Christ dazu. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Es sind wenige, die das Gebet zu einer Priorität machen. Wir sind uneinig. In einem christlichen Land, Gebet gehört zu uns dazu, zu den Christen. Wir bekennen, ja, wir beten. Und ich glaube, jeden, den du fragen würdest, ich habe gebetet. Selbst einer, der eigentlich mit Gott nichts zu tun haben will, der sich zu keiner Konfession bekennt, unsere Nachbarn, wir haben Nachbarn, die sagen, nee, kirchlich trauen, nee, das wollten wir nicht, wir gehören zu keiner Konfession, wir wollen nicht. Aber wenn es darauf ankommt, wenn meine Frau ihr geschrieben hat, dieser Frau, bete doch dafür, so heißt es, ja, ich bete. Also das ist in unserem Land. Gebet gehört zu einem christlichen Leben dazu. Aber es sind wenige, die es an der Prioritätsliste oben, ganz oben stehen haben. Wir wünschen uns manchmal oder wir reden manchmal, was das Gebet wäre. Wir stellen uns die Fragen übers Gebet. Wir tragen das mit uns herum und sagen, boah, wenn jemand dafür beten würde, wenn wir das nur so ernst nehmen würden. Aber wisst ihr, was meine Ermutigung an uns heute ist? Lass uns das nicht rumtragen. Lass uns nicht über das Gebet reden. Lass uns nicht über was ist wenn. Sondern lass uns unsere Knie beugen und beten. Lass uns das Gebet leben. Ich möchte abschließen meine Predigt und ich habe mir einige Gebete ausgesucht. Gebete von Apostel Paulus, wo er für die Gemeinden gebetet hat. Darf ich die Techniker bitten, dass sie das einblenden? Wir haben hier in Epheser, wir werden Gebete aus Epheser, aus Kolosserbrief, aus Philippa und aus Thessalonicher, wo Paulus gebetet hat. Wisst ihr, da habe ich so diese Striche gemacht. Und dort darfst du einsetzen. Vielleicht willst du dort deinen Namen einsetzen. Vielleicht willst du dort einen Namen einsetzen, der dir wichtig geworden ist, für den du schon lange immer beten wolltest. Vielleicht ist es ein Mitglied deiner Familie. Vielleicht ist es dein enger Freund. Setz mal den Namen da rein. Vielleicht ist es die Gemeinde, für die du betest. Und wir werden uns jetzt Zeit nehmen. Wir wollen ruhig werden. Es werden einige Gebete uns jetzt hier auch vorgelesen. Ihr dürft weiterklicken, auch zum nächsten Gebet. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das Gebet sprichst. Eine Zeit der Ruhe, sprich ein Gebet. Such dir ein Gebet, sprich ein Gebet. Bete zu dem Heiligen Vater. Bitte ihn darum, dass er im Leben der Menschen wirkt. In deinem Leben, vielleicht in deinem Leben, in deinem Geschwisterleben, vielleicht bei deinen Eltern im Leben. Bete dafür. Nimm dir Zeit, vor Gott zu treten. Weil wenn du Gebet sprichst, Gebet öffnet uns den Himmel. Lass uns jetzt Zeit nehmen. Einige Minuten. Ihr könnt euch die Gebete durchlesen. Ihr könnt das Gebet euch nehmen und das Gebet auch beten. Wer seine Bibel damit dabei hat, es ist in Epheser 1, 16 bis 19. Dann habe ich ein Gebet in Epheser 3, 16 bis 19. Kolosser 1, 9 bis 12. Philippa 1, 9 bis 11. Und 2. Thessalonicher 2, 16 bis 17. Wir nehmen jetzt Zeit zum Gebet und dann werde ich zum Schluss ein Segensgebet noch sprechen. Wer mag, der darf aufstehen. Wer mag sich knien, vielleicht ein Bußgebet sprechen, der darf es auch tun. Wer mag, der darf auch sitzen bleiben. Es gibt keine Form, wie wir beten sollen. Aber lass uns Zeit nehmen und unsere Köpfe neigen vor dem Vater. Ich möchte das Segensgebet aus 4. Mose 6 mit uns beten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.